Okay, mit leichter Verspätung, aber er hat die 10 Minuten den Vorgänger geschenkt, weil er was so selber interessant fand, den Vortrag.
Kann Themen von Thomas nur empfehlen, das ist so, wie seit Jahren an. Es hilft ja. Vor allem, wenn man Admin ist. Was ich bin. Willkommen beim Vortrag Open SSH für jeden. Ich muss mich kurz vorstellen, ich bin Admin bei der Firma Pingotronics. Wir machen Open Source Kernel für Embedded. Ganz viel. Ich bin der Typ, der die Infrastruktur da macht. Zusammen mit jemand anders. So. 10 Dinge, die ihr unbedingt über OpenSSH wissen solltet. Nein, eigentlich sind es, die ihr heute mitnehmen werdet, hoffentlich mindestens 3. Vor denen ich mir gewünscht hätte, dass sie mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte. Genau, es ist 17 Uhr, erstmal die ganzen Übungen, wer ist noch wach, Arm hoch, hervorragend, Arm oben lassen, wer hat meinen letzten Vortrag gesehen, ich habe den schon mal gehalten, vor 6 oder 7 Jahren auch hier, okay, wer hat seitdem die Manpage schon mal gelesen, von Anfang an oder nur so in Stücken, ja, das habe ich mir gedacht, das ging mir auch so, ich wünschte, ich hätte es eher gemacht, ich wünschte es wirklich, heute geht es um SSH. OpenSSH gibt es, also wenn ihr einen SSH installiert, ist das eigentlich ein OpenSSH. Es gibt noch ein paar andere, aber das ist der, mit dem man eigentlich zu tun hat. Das Ding ist alt. Sieht man auch im Source Code, aber der ist wirklich schön gepflegt. Also wenn ihr dann mal Printfs einbauen müsst, um eure eigene Konfiguration zu verstehen, es klappt, es geht. Also unter dem Debian einfach bauen, überhaupt kein Thema. So, erstmal das Allerwichtigste am Anfang. Keys, es gibt Keys. Benutzt keine Passwörter. Passwörter sind doof. Wir sind alle manchmal doof. Manchmal benutzen wir Passwörter. Das weiß ich. Aber wenn ihr es könnt, benutzt Keys. Keys sind, kommen üblicherweise in Paaren vor. Es gibt einen Public Key und einen Secret Key. Den Secret Key sagt man keinen. Den Public Key kann man zu GitHub hochladen. Nicht verdrehen. So, SSH ist nicht einfach nur SSH, da ist eine ganze Menge drumherum. Wer Keys haben möchte, muss welche erzeugen. Dafür gibt es SSH-Keygen. Man möchte die einsammeln, dafür gibt es SSH-Keyscans. Zumindest wenn man viele Server und viele Switche und was der Kuckuck hat. Man will die benutzen, das geht mit SSH und SSHD und SFTP und SFTPD. Wer ein Key hat, hat meistens auch 2 Keys oder 3. Bei 3 wird es langsam interessant mit Geräten. Viele Geräte lassen nur, also wenn sich so ein SSH-Client irgendwo einloggt, dann sagt er, huh, ich bin da, ich habe einen Key. Und dann sagt er, nee, den nicht. Ich habe noch einen Key, nee, den nicht. Ich habe noch einen Key, nee, den nicht. Und bei 3 sagt so ein Cisco oder so ein HP dann einfach, mehr geht nicht. Deshalb müssen wir hübsches Key-Handling machen und uns überlegen, welchen Gerät wir welchen Key schicken. Hilfreich dabei ist der SSH-Agent, der kann ganz viele spannende Dinge, manchmal auch in der Form, dass man den GPG-Agent dafür benutzt, der kann auch Dinge, aber nicht so schön. Und es gibt SSH-Add, was mit diesem SSH-Agent redet. Und dann gibt es Dokumentation. Dokumentation ist toll. SSH-Config und SSHD-Config. Und jedes Mal, wenn man sie liest, lernt man neue Dinge, auch nach 20 Jahren. Und das liegt nicht daran, dass sie jetzt auf einmal da stehen. Die standen da schon immer. Aber mit neuem Wissen und neuen Problemen und neuem, oh Gott, das geht nicht, kann man bestimmte Sätze einfach ganz neu lesen und erfährt viele Dinge. So, der Anfang, der SSH, der Client, was mache ich? SSH, me at there, pff, ja. Das war's, schöner Vortrag, nehmt das mit. Nein, noch nicht ganz. Die andere Seite, was die einem zuhört, ist der SSHD. Den kann man auch von Hand starten. Wichtig ist mit vollem Pfad, sonst sagt er einem, starte mich mit vollem Pfad. Den kann man auch auf anderen Ports lauschen lassen, aber das ist nicht wirklich sinnvoll, außer zum Testen. Zum Testen ist das toll, weil er einem dann sagt, warum zur Hölle er einen nicht reinlässt. Was er im normalen Debug-Level nicht so wirklich tut. Ob er euren SSHD vom SystemD starten lässt oder vom OpenRC oder vom, ist mir auch egal. So, was es noch gibt, ist Secure Copy. Das habt ihr auch bestimmt schon alle schon mal benutzt. Da hinten ist mein Raspberry Pi. Ich brauche eine Datei oder ich will meine Logdatei nicht auf dem Raspberry Pi lesen, sondern hier lokal, weil da mein Multitail, mein Wireshark, mein sonst irgendwas ist. Ganz große Sache, Datei da hinten, kopier mal hierher oder kopier mal von hier nach da hinten. Und auch Datei, kopier mal von da hinten nach da hinten. Ja, wie gibt es den Befehl? Minus, also Option minus 3 ist manchmal sehr nützlich. Dann gibt es auch noch den SFTP. Damit kann man sich halt im Prinzip so einen SSH-Server wie so einen FTP-Server benutzen. Eigentlich braucht man das nicht. Ich habe es zur Vollständigkeit hier mit reingenommen. Ich habe es selber für den Vortrag vor 6 Jahren zum ersten Mal ausprobiert und ich habe es danach nie wieder benutzt. Im Hintergrund wird das benutzt. Ja. SCP wird es weitergeben. Was im Hintergrund dann da funktioniert, ist mir eigentlich gleich. Deshalb kommt in diesem Vortrag auch nicht keine einzige Primzahl drin vor. So, dann SSH-Keygen. Früher hatten wir DSA-Keys. Die haben wir manchmal immer noch, wenn wir müssen. Ich weiß nicht, wer hat noch ein Gerät, was DSA braucht? Nein? Okay, habt ihr Glück. Die Telekom hat immer noch welche im Einsatz. Ja, inzwischen gibt es ganz viele neue Key-Typen. Dann kam RSA, RSA bis 4 Kilobit. Das ist schon ziemlich lang und wenn man das kopieren muss, muss man immer aufpassen, dass einem das WIM nicht irgendwie die Zeile nochmal umbricht oder so. Kann man alles vermeiden, indem man ED25519-Keys benutzt. Die sind schön kurz und die sind auch nicht vom NIST geschrieben. Ich glaube, dass das derart, also der Typ von Key ist, den man heutzutage verwenden sollte, wenn man die Wahl hat. Außer ihr habt YubiKeys, dann verwendet die Punkt-SK-Variante, benutzt mehr YubiKeys oder FIPS-Keys, kleine Dinger. Hier hätte Ihre Folie stehen sollen. SSH-Keygen kann nicht nur einen Key erzeugen, es kann dann auch einen Fingerprint dazu rausjagen. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendwem sagen möchte, oh, ich habe von dir hier 6 Keys, sind das die 6, die du noch benutzt? Man kann die Dinger konvertieren, ich weiß nicht, ob jemand Putty benutzt. Man kann für den Host Keys erzeugen. Warum dann noch ein DSA-Key erzeugt wird, weiß ich auch nicht. Ja, die DSA-Frage habe ich schon gestellt. SSH-Keyscan ist sehr praktisch, wenn ich irgendwo hingehe und sage, hier sind 28 Switche und 45 Server und was ist das hier überhaupt alles? Scan mal alle das ganze Netzwerk hier durch. Die neuesten Varianten von Keyscan, den SSH, was jetzt released wird, kann da auch IP-Adressbereiche abscannen. Das kommt dann in eine Datei und dann ist man guter Dinge. So, SSH-Agent. Wer sein SSH-Agent von Hand aufruft, hat ein Problem. Wer X verwendet, bei dem wird das irgendwo gemacht. Wer Wayland verwendet, da gibt es einen SSH-Agent-Service, der für den User gestartet wird, das ist dann einfach da und das wird dann auch in den SystemD, in SystemD Environment exportiert und wenn der nächste SystemD halt auf einen Key zugreifen möchte, also nicht das SystemD, sondern irgendein Service, dann ist er einfach da und dann wird man nach seinem Key gefragt und dann ist gut, dann funktioniert es einfach. Vorausgesetzt, man möchte ein SystemD haben. Manpages sind großartig. Kann ich nur sagen, lesen. Alleine hier schon sind Dinge drauf, die ich hart erst lernen musste. Kommen wir nachher auch zu und dann mal gucken, ob ihr es wisst. So, Public Keys werden gesammelt in Dateien, die unter SSH lagern. Das ist bestehen aus drei Teilen, also einer Zeile, ein Key. Was ist es für ein Key? Dann kommt der Base64-Typ nochmal. Dann kommt tatsächlich der Key und dann kommt ein sinnvoller Kommentar. Habe ich jetzt vier Teile aufgezählt. Tatsächlich ist aber der Base64-encodete Key-Typ unmittelbar vor dem Key-Material. Also wundert euch nicht, wenn alle eure Keys, die ihr erstellt, vom gleichen Typ gleich anfangen. Das liegt daran, dass da der Key-Typ drin steht. So. In die Authorized Keys schreibe ich rein, wer hier sich lokal einloggen darf. Dann mache ich das Gleiche. Ich habe hinten einen Kommentar, ich habe einen Keytyp. Wenn meine Katzen den Laser nicht leer gefummelt hätten, dann könnte ich das euch jetzt ja auch noch zeigen, wo das steht. Der Key steht drin und dann kommt ganz viel Text da ganz am Anfang. Das sind Forced-Commands, Parameter, Optionen, wo man ganz viele spannende Dinge reintun kann. Hier zum Beispiel wird einfach gesagt, wer immer sich hier einloggt, der darf danach 30 Minuten lang nichts tun. Ja, aber einen Tunnel aufbauen in der Zeit könnte man. So, jetzt langsam zum Spannenden. SSH hat, jeder User hat, kann eine SSH-Config haben. Yay. Die besteht im Großen und Ganzen aus einem Block, bei dem es losgeht. Das ist entweder ein Host- oder ein Match-Block. Der sagt, als nächstes geht es hier um irgendwas. Was ihr unbedingt haben solltet, was ihr unbedingt einschalten solltet, eins der wenigen Sachen, die ihr euch heute mitnimmt, also kurz Aufmerksamkeit, Update Host Keys, yes. Was macht es? Das wird, glaube ich, auch bald Default, aber ihr solltet es trotzdem jetzt schon anschalten. Wenn ihr euch zu einem Server verbindet, dann wird normalerweise nachgeguckt, kenne ich den Server, was bietet der mir für einen Key an, ich logge mich ein, ich gucke den ich gucke erst den Key an, ob ich den schon kenne, speichere den irgendwo weg. Wenn ich ihn schon kenne, sage ich ja. Wenn ich ihn noch nicht kenne, frage ich den User, ist es der Key? Der sagt sowieso mal ja. So, wenn ich Update Host Keys aktiviere, dann bedeutet das, dass sich der SSH-Client alle anderen Keys auch holt. Sprich, wenn ich einen EDE25519-Key benutze, um mich einzuloggen, dann holt er sich den ECDSA und den RSA-Key auch. Und bei neueren SSHs auch mehrere von der Sorte. Das heißt, es wird zum ersten Mal möglich sein, in hoffentlich ein paar Jahren SSH-Key-Rollover zu machen. Und das wäre ganz großartig. Also ich hatte neulich erst den Fall, dass ich einen Git-Server umgezogen habe und der neue Git-Server hat dann erstmal den alten SSH-Key gekriegt, weil es Kunden. Und wir sind ja froh, wenn sie einmal irgendwie den Key vergleichen. Ja, man sieht das dann auch, genau, ich habe da die drei Zahlen hingeschrieben, adding new key for, also wer ist mein Host, der andere, also nicht hier, und der lädt die runter und speichert sie in den Non-Host und dann habe ich sie und wenn dann der Server irgendwann mal sagt, ich benutze jetzt hier den RSA-Key mit 1024-Bit Schlüssellänge nicht mehr, dann kann ich aber einen anderen benutzen. Oder ich weiß dann den neuen Key sogar schon. Das wird alles ganz großartig. Ja.
Das hat der Grund, warum das mal gemacht wurde. Ne? Gibt der Grund jetzt nicht mehr oder warum sage ich einfach, ich akzeptiere das
nicht? Ich habe es nicht verstanden.
Der Hintergedanke dieser Frage des Herrn, überprüfst du, ist derjenige, der behauptet, dass der Absender das öffentlich schützt, ist derjenige, der
ja, ja, ja. Das ist natürlich eine völlig andere Frage. Wenn du dich auf einem SSH-Server einloggen möchtest, musst du den prüfen. Wenn du es nicht tust, dann hast du dich mit irgendwem verbunden. Ja, wenn du einen guten Firmenadmin hast, dann schubst er dir die ganzen Keys vorher in dein System schon rein. Also wenn du bei uns in der Firma anfangen würdest, du würdest nie so die Frage stellen, ob du zu diesem Host dich verbinden möchtest und ob du den Key akzeptierst. Weil du den Key kriegst, bevor du dich das erste Mal da einloggen kannst. Ja, ich bin das. Ich habe den auch erzeugt. Von daher.
Das ist dann meine Überprüfung, die über den Schlüssel direkt dann
besteht. Ja. Nee, du musst ja schon den privaten Key, den du schon mal vertraut hast, haben, damit du die anderen Keys, die folgenden Keys, dass du dir traust. Vielleicht ist das nicht so rumgekommen. So, was wir noch machen können, ist, wir können einfach Kommandos ausführen, remote. Ja, danke LibreOffice. Dieses -T-, das sollten eigentlich zwei Minusse sein, da zwischen dem -T und dem System Control Restart S-Terminal. Das ist eine sehr praktische Sache. Wichtig wäre an vielen Stellen, wo ihr das Gefühl habt, da hätte jetzt jemand euch rückfragen wollen oder ihr hättet eine Taste drücken sollen, benutzt -T, dann wird dafür ein TTY verwendet. Das macht die Sache deutlich übersichtlicher. Quatsch. Weniger fehleranfällig. Man kann mit SSH Port forwarden, das wissen bestimmt alle. Ich kann also sagen, da hinten ist mein Host und ich logge mich da hinten jetzt ein und auf dem Host lokal läuft auf Port 8800 oder sowas irgendwas. Und den hätte ich gerne hier lokal auf meinem Port. Hier habe ich das als Beispiel genommen mit, ich logge mich auf dem Rechner in der Firma ein, damit ich die Kiste, die daneben steht, die nur Telnet kann, erreichen kann, um dort halt einfach, ja, ich will nicht Telnet durchs Internet machen, das ist unverschlüsselt. So. Und dann kann ich halt einfach sagen, der Port 1886 ist jetzt bei mir lokal und der endet aber tatsächlich auf Port 21 da hinten irgendwo in meinem privaten Netz und mit dem kann ich reden. Da kann ich dann CQ-Copy dahin machen, wenn ich das möchte. Nein, da kann ich hier ein Telnet machen, wenn ich das möchte, aber ich kann halt auch andere Dinge tun. Dann, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da kommt irgendjemand an und sagt, hier, ich habe ein Gerät, das ist total toll, das schenke ich dir. Ja, die Config weiß ich auch nicht. Ja, die IP habe ich vor 10 Jahren mal hart eingetragen. Mit IPv4 wird es spannend. Wenn das Ding V6 kann, ist es Link Local einfach da. Ich kann einfach sagen, hier, ping mal alle Hosts an, die Link Local sind. Dann sehe ich alle Hosts, die da sind. Dann habe ich so eine schöne Link Local Adresse und auf die kann ich auch ein SSH drauf. Also kann ich dran SSHen. Und dann kann ich also meinem Kollegen, der gerade auf Arbeit ist, sagen, hier, steckt doch mal das Ding da dran, was mir irgendwie auf den Schreibtisch gelegt hat, weil gerade das nächste Corona durchs Dorf eilt. Und dann steckt er das da dran. Und ich finde das. Und ich kann dann das SSH drauf machen. Und es ist total großartig. Und mit IPv4, naja, man kann es komplett durchscannen, aber ist auch nicht so spaßig. So, das Port Forwarding, was ich eben erwähnt hatte, wo ich sagen kann, ich möchte gerne den Switch da hinten erreichen, der nur Telnet kann. Es geht auch andersrum. Ich kann auch meiner freundlichen Teamassistenz sagen, log dich doch bitte mal hier ein und mach mal ein Remote Forward mit dem Port. Ich gebe die Parameter dann einfach da durch und dann loggt die sich ein und dann kann ich ihren Rechner fernwarten. Und das alles, ohne dass wir es vorher geübt haben. Das ist ganz großartig. Und weil man häufig damit endet, dass man dass diese Ports auf dem eigenen Rechner enden, den man dann über 127.0.0.1 oder ...:.:1 anspricht, also Localhost, gibt es im SSH-Client die Option No Host Authentication for Localhost. dann ist dir egal, was für Localhost, also was du auf Localhost für einen Key hast, wer sich da auf der anderen Seite meldet. Weil immer, wenn man mit Localhost redet, redet man eigentlich nie mit Localhost. Ja. Die dritte Variante des Forwardings ist, ich mache einen SOX-Proxy auf und benutze den mit einem Browser zum Beispiel oder mit allem, was SOX sprechen kann, SOX 4, SOX 5. Ich kann meinem Browser sagen, bitte alle Requests von dem Host da hinten. Und in der Regel geht das auch so, dass alle DNS-Auflösungen von dem Host da hinten gemacht werden können. Das heißt, ich kann mich per V6 in die Firma einloggen und kann trotzdem das ganze komische Zeug erreichen, was nur per V4 erreichbar ist. So. Alles gut. Force Commands sind sehr nützlich. Macht man heute nicht mehr so viel, weil man weiß, so einfach und billig geworden ist, Webservices zu betreiben. Aber man kann einfach sagen, alle Leute, die sich hier einloggen dürfen, die kriegen hier haben im Prinzip ein Command-Line-Interface aufgerufen, was auch Parameter durchreichen kann. Hier zum Beispiel ist ein System, das habe ich für unser Labor zusammengeklöppelt, wo die Kollegen einfach sagen können, hier mein Labor-Dingsy, das braucht jetzt mal Zugriff aufs Internet und NTP und ich glaube RTP. So ein bisschen Kram halt. Das ist sehr nützlich. Im Hinterkopf einfach behalten, dass es das gibt, wenn man mal drauf zugreifen muss. Es ist schnell gemacht, das ist in 2 Stunden runtergeschrieben. Es ist dann nicht besonders komfortabel zu benutzen für die, die es benutzen müssen, aber es funktioniert nach 2 Stunden. So, man kann mit dem SSH auch GPG weiterleiten. Das ist total wichtig. Ich habe zum Beispiel zu Hause, ich habe mein YubiKey in meinem Rechner eingesteckt, da ist mein GPG-Key drauf. Ich arbeite in einer Firma auf irgendeiner Maschine. Da gibt es einen Password-Store oder eine verschlüsselte Datei, die ich entschlüsseln muss. Dann muss ich irgendwie meinen GPG-Agent bis dahin kriegen. Und das kann ich einfach tun, indem ich Sockets forwarde. Womit wir dann bei der vierten Forwarding sind. So, dann kleine Features. Control-Master. Control-Master ist ganz großartig, damit ich mehrere Sessions durch eine Verbindung kriege. Control-Master ist ganz großartig, um mir selber ins Knie zu schießen, wenn ich einen dicken R-Sync oder einen Secure-Copy durchmache, die Bandbreite platt mache und nebenbei noch tippen will. Das sollte man wissen, ansonsten, ich habe es per Default an und wenn ich halt viel übertrage, limitiere ich halt die Bandbreite. Jump-Hosts. Jump-Host und Proxy-Commands sind sich ausschließende Features. Das eine setzt implizit das andere. Wir haben früher ganz viel Netcat benutzt. Inzwischen nutzt man eigentlich Proxy-Jump einfach und kann einfach sagen, dieser Host, den ich hier erreichen möchte, der ist nur erreichbar durch den Host da hinten. Und das kann ich Ganze auch hintereinander hängen. Und ich kann das Ganze auch interaktiv aufrufen, ohne dass ich mir einen Wolf tippen muss. Einfach mit der Option minus groß J. Und dann kann man einfach sagen, SSH minus groß J, mein Login-Server, mein Office-Server, mein Admin-Server, ja, den da auch noch. Und jetzt bitte auf eine Link-Local-Adresse zugreifen. In einer Zeile, es funktioniert. So, was auch sehr angenehm ist, man kann mit SSH und SSHD, den muss man entsprechend konfigurieren, Umgebungsvariablen weiterleiten. Ich kann meine Git-Konfiguration auf meinem lokalen System einfach mitnehmen dahin, wo ich bin, wenn mir der SSHD auf der anderen Seite das erlaubt. Per Default. Also bei Debian ist lang und lc-stern erlaubt. Ich glaube, bei anderen ist nur, ich weiß es nicht, wie es bei Red Hat ist. Guckt in die SSHD-Config, steht da einfach drin. Ich finde es sehr praktisch. Anhand dieser Variablen kann ich dann nämlich auch bei geteilten Accounts, wenn man sie denn noch hat, oder wenn man dann ein paar davon hat, auch unter meine Konfiguration laden, nämlich einfach gucken kann, bin ich der Git-Committer oder bist du es oder ist es wer anders und dann entsprechend die Einstellung setzen für die Shell, die man gerade verwendet. So. Jetzt wird es spannend. Canonicalization bedeutet, ich bin ein tippfauler Mensch, aber andererseits bin ich auch ein halbwegs sortierter Mensch. Das heißt, wenn du in meine Firma kommst, dann haben wir ganz viele Netze und die haben alle Domänen und die haben alle Subdomänen und die Subdomänen haben Subdomänen. Niemand will das tippen und ich möchte eigentlich meinen Nutzern und eigentlich auch niemandem anderen zumuten, dass er sich merken muss, in welchem Netzwerk irgendein Host ist. Langweilig. Deshalb gibt es eigentlich die einfache Regel, es gibt jeden Hostnamen nur einmal. Und wenn ich jetzt sage SSH Dude, ja, dann kann der SSHD durchprüfen, die Canonical Domains. Gibt es ein dude-mycompany.com? Nö. Gibt es ein dude-submycompany.com? Ja, okay, nehme ich den. Nimm den ersten, den er findet. Wenn er keinen findet, dann kann er über das Canonicalize Fallback Local gleich erst dazu angetrieben werden, auch noch die Searchlist, die es lokal gibt, in der etc-resolve-conf durchzuprobieren. Wenn man dann noch ein bisschen dieses Feature benutzt, dann kann man auch noch CNAMEs auflösen. Einfacher Grund, es sollen sich irgendwie 100 Leute auf einem Host einloggen. Der hat einen Alias, das ist ein CNAME. Das Ding stirbt, brauchst einen neuen, nennst du anders, baust du auf. Ja, und jetzt gibt es überall eine Kollision mit dem Hostnamen, weil unter dem Hostnamen ist schon ein anderer Key gespeichert. Das erklärst du 100 Mal und keiner liest die Doku. Das will man nicht. Deshalb möchte man eigentlich, dass, wenn man Nutzer hat, die auf CNAMEs, die man ja mit gutem Grund hat, zugreifen, dass die CNAMEs auflösen. Was weiß ich? Du loggst dich, ich sehe gerade fragende Blicke, du loggst dich ein auf loginmycompany.com und loginmycompany.com ist ein CNAME auf hallo-subcompany.com. So. Dann speichert der SSH, wenn du also die Auflösung der CNAMEs machst, den Host-Key tatsächlich unter dem Namen, den er aufgelöst hat und nicht unter dem Namen, den du eingegeben hast. Das heißt, du kannst dreimal auf den gleichen CNAME zugreifen und wenn du jedes Mal einen anderen Hostnamen kriegst, ist das überhaupt kein Problem und du hast keine Key-Kollision. So, dann, was auch nicht so weit bekannt ist, ist, man kann mit dem SSH reden. Also, ich logge mich irgendwo ein, SSH, irgendwas. So, dann rede ich ja eigentlich mit der anderen Seite. Wenn ich die Escape-Sequence Tilde benutze, die ich nur nach einem Newline verwenden kann, kann ich tatsächlich mit meinem SSH reden. Also mit dem SSH, was ich selber gestartet habe. Das sind verschiedene Optionen, was man sagen kann. Man kann zum Beispiel sich die geforderten Connections listen. Man kann ihm sagen, stirb jetzt bitte. Und den Rest habe ich noch nicht gebraucht, aber es gibt sicherlich gute Gründe, warum es da ist. Also, wenn euer SSH hängt, kurz merken, Enter, Tilde, Punkt. Ja, funktioniert auch bei einem IPMI, da ist es dann ein anderes Zeichen. Also ist also nicht Tilde, sondern was anderes, aber Enter, Tilde, Punkt. Wenn der SSH stirbt, ist deutlich schneller als neue Shell aufmachen, kill all SSH. Ja. So, dann ein sehr weit verbreitetes Problem ist, arbeitest irgendwo auf einem Server, da läuft dein Tmux oder dein Screen. Du brauchst auf dem Tmux oder dem Screen brauchst du Keys. Sei es dich um irgendwie bei einem um ein GPG zu entpacken, sei es um dich weiter zu verbinden, dann hast du das Problem, mit welchem SSH-Agent du redest, hängt davon ab, was in der Umgebungsvariable SSH-Aufsocks drin steht. Die kann man aber einfach neu setzen, dafür muss man sie finden. Es gibt diverse Tools, die dafür gedacht sind, ein funktionierendes SSH-Aufsock zu finden. Wenn das in der Umgebungsvariable einfach drinsteht, funktioniert das. Ich habe natürlich auch eins geschrieben, aber es gibt noch 83 andere. Es löst auf jeden Fall das Problem, dass du dich in den alten Screen von letzter Woche verbindest oder in den Tmux und jetzt natürlich mit deiner neuen Session den Key mitgebracht hast, aber dein Environment-Variable noch auf die alte zeigt. Dann muss man sie halt neu setzen. Das von Hand zu suchen ist sehr mühselig. Vor allem, wenn es inzwischen die 10. Verbindung ist, die dann noch irgendwie halb im Nirvana existiert. So, dann, man kann den Output von SSH Force Commands auch direkt pipen. Hier zum Beispiel benutze ich das, um den Master Boot Record zu backuppen von irgendeiner Kiste. Eine Sache. So, jetzt wird es spannend, wie Bugging. SSH und wenn die Konfigurationen aufwendig sind, ist manchmal furchtbar. Die erste Hilfe ist SSH-V oder -VV oder -VVV. Und mehr als 3 Vs bringt es dann auch gar nicht, weil mehr hebt es nicht. Er meckert zwar nicht, kannst auch 8 Vs machen, aber es kommen trotzdem nur 3 raus. Die Meldungen des Config-Parsings sind häufig nicht hilfreich, manchmal aber schon. Je nachdem, wie aufwendig eure Config ist. Auf jeden Fall ist es der erste Anlaufpunkt, dass man mal gucken kann, wo überhaupt irgendwas schief läuft. Was viele nicht wissen, ist SSH-G. SSH-G gibt einmal die komplette Konfiguration aus aller Parameter nach dem Parsen der Config, wie sie ausgewählt worden wären, wenn tatsächlich eine Verbindung aufgebaut worden wäre. Bei SSH-G ändern sich im Moment auch ein paar, also es kommen immer wieder Dinge hinzu, die in neueren SSH-Versionen dann da halt einfach mit ausgegeben werden. Das ist jetzt ein altes SSH aus dem Debian Stable, es funktioniert aber trotzdem. Ich kann mir zum Beispiel einfach ausgeben lassen, gib mir doch mal bitte, über welchen Jump-Host würde ich denn jetzt hier rübergehen, wenn ich versuche, WHERE zu erreichen. Ja, und welchen Hostnamen spreche ich dabei an? Dabei wird dann schon gemacht, die DNS-Abfrage, es wird die Config geparst, in meinem Fall wird sie zweimal geparst. Ja. Und wenn man da schon falsche Variablen, also wenn man da schon falsche Werte drin stehen hat, weiß man auf jeden Fall, ich muss ganz dringend was tun. Dinge, die ich gerne gewusst hätte. For each parameter, the first obtained value will be used. Das ist total lächerlich. Also total einsichtig und total leicht zu erklären und ist ja klar. Es wird aber immer noch der erste Wert benutzt, der gefunden wird, auch wenn es zweimal geparst wird. Was beim ersten Mal Durchlauf schon gefunden wird und als Parameter gesetzt wird, das kannst du im zweiten Durchlauf auch nicht überschreiben. Also das Canonicalization funktioniert ja so, dass das erste Mal geparst wird, dann macht SSH das Canonicalization, es versucht also rauszukriegen, welchem Host möchte ich eigentlich wirklich sprechen. Und dann macht es die SSH, passt es die SSH-Config mit diesem neuen Namen, den es gefunden hat, mit dem FQDN, nochmal neu durch. Aber es fängt dann nicht vorne an. Was bis dahin schon gefunden wurde, ist gesetzt. Außer bei manchen Parametern. Da kann man auch mehrere von angeben. Aber da steht auch da steht in der SSH in der Manpage. Wer sieht das Problem? Whitespace ist dem SSH völlig egal. Wann wird mein Include gelesen? Ah, nicht, wenn ich mit einem System rede, das nicht example.com heißt. Also was ich eigentlich meinte, ist das. Deshalb, das Whitespace, also die Einrückung, ist SSH völlig egal. Selbst auf der SSHD-Mailingliste sieht man Beispielkonfigurationen, wo das gegen den Baum läuft. Whitespace ist wirklich, wirklich dein falscher Freund. Also benutzt es trotzdem, es macht das Ganze übersichtlich, aber es kann auch echt in die Hölle führen. Also ich glaube, danach habe ich 4 Stunden gesucht. Ja, enter tilde Punkt. Fragen?
Wir haben Zeit für Fragen. Wenn Fragen wären sonst heute.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, benutzt den Lübeck-Keys für lange Zeichen, aber ich kann damit nicht eine
Sache gleich. Benutzt den richtigen YubiKey.
Magst du die Frage noch wiederholen? Sonst müssen wir ein Mikro hochheben.
Ach so, ja. Die Frage war, wie benutzt man mit einem YubiKey einen SSH-Key? Du kannst nicht einfach einen SSH-Key auf dem YubiKey speichern. Das ist völlig richtig. Was man an der Stelle macht, ist, neueres SSH seit Debian Stable unterstützt SK-Keys. Das sind diese kleinen blauen, schwarzen Dinger, die man in seinen USB-Stick steckt. Da wird tatsächlich kein Key drauf gespeichert auf dem Stick, sondern nach der Krypto musst du googeln. Das liest du dir durch, wenn das einrichtest, dann ist das alles schön und dann vergisst du es wieder, weil es einfach funktioniert. Aber wisse, du kannst nur mit neueren Kisten reden, wenn du das benutzt. Die Alternative ist es, seinen YubiKey mit einem GPG-Agent benutzen zu lassen, der wiederum kann dann auch den SSH-Key den GPG-Key direkt als SSH-Key verwenden oder Retter zu benutzen, die haben noch eine Variante, ich habe es vergessen. Es gibt hinreichend viele Anleitungen dazu. Der Vortrag hier wird euch nicht erzählen, wie ihr irgendwas konfiguriert. Aber wenn ihr rausgeht und das schon mal gehört habt, dass das geht, dann werdet ihr Motivation genug haben, das auch zu konfigurieren. Anleitungen gibt es genug, schlechte wie gute, aber das ist ein zweites Thema. Ja, es funktioniert. Ich bin tatsächlich ein bisschen schneller fertig geworden, als ich eigentlich dachte. Aber Dinge, die ich nicht erwähnt habe, sind solche Sachen wie Mosh. Kennt jemand? Ja. Mosh kann keine Forwardings, benutzt aber SSH unten drunter, um dir eine Shell zu geben, die gepuffert ist. Und du kannst praktisch deine Eingaben sehen, bevor sie auf dem Server da sind. Das ist so ein bisschen.
Bitte? Es werden dann nur Dips übertragen, keine Vollstreams.
Ach so, ja. Es ist sparsam, also ist ganz im Sinne von SSH. Also, das
bitte? Kommt auch mit Verbindungsabmischung.
Genau, Mosh wird von meinen Kollegen sehr gerne benutzt, wenn ich sie denn lasse. Wenn sie in der Bahn sitzen oder so, wenn man mal 3 Sekunden Lag hat, kann man trotzdem noch flüssig tippen. Und wenn dann halt die SSH-Verbindung neu aufgebaut werden muss, was das Ding dann über einen UDP-Tunnel, nein, über einen UDP-Port parallel tut, dann funktioniert es trotzdem weiter. Das ist an der Stelle ganz praktisch. Was ich nicht erwähnt habe, sind Zertifikate. Man kann auch sagen, ich Aber das Problem, ich rolle den neuen Schlüssel, neuen Host aus, der hat einen neuen Key und dann kopiere ich euch allen den neuen Key und sage euch den. Das ist natürlich blöd. Außer ich habe ein Distributionssystem, um euch schnell den Key zu sagen. Wenn ich das aber nicht habe, dann kann ich auch eine CA aufmachen, dem neu aufgesetzten System sagen, da ist, dich habe ich unterschrieben und ihr glaubt alle, dass ich mit der CA sauber umgehe und tragt den Key der CA bei euch ein. Dann müsst ihr nicht merken, wenn ich eine neue Kiste aufgesetzt habe, könnt aber mit dem reden und merkt, dass ich das unterschrieben habe. Noch jemand Spannende? Ja.
Eure SSHs können per SSH-Keygen auch signieren und verifizieren.
Ja. Ich hole das mal ganz kurz. Per SSH-Keygen kannst du auch signieren und verifizieren. Habe ich noch nicht benutzt. Neuere SSH habe ich noch nicht. Ja?
Ich habe da noch eine Frage. Du hattest vorhin gezeigt, dass man, wie man mit SSH und DD mit einer Pipe mit einem Backup von einer Partition erstellt hat.
Ja.
Kann man auch über SSH Netzwerk-Transparenz Sachen mounten?
So nicht. So will man das auf jeden Fall nicht. Es gibt SSH-AFS. Dem ich einfach sagen kann, bitteschön, das da hinten mounten. Leider ist das ungepflegt seit 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe, dass sich mal noch jemand findet. Alternativ gibt es aber auch noch diverse R-Klon kann das, genau. Das kann auch noch 1000 andere Sachen von Google und irgendwas mounten. Ja, also wenn du ein SSH, das Dateisystem, was auf einem Rechner liegt, was per SSH erreichbar ist, einem SSH-AFS oder R-Klon, fang nicht sowas an. Das wird übel. Ja.
Noch ein Hinweis, man kann die Public-Keys auch irgendwo anders weiter, wo du jetzt einen Teil der SSH-Aufweis-Keys-Command
hat. Ja. Ja, man kann eine Option benutzen, die heißt für ein SSHD, SSH Authorized Keys Command. Dann wird nicht verglichen mit der Authorized Keys als Datei, sondern tatsächlich wird ein Skript gestartet mit ein paar Parametern, was dann wiederum Keys ausgeben muss. Also du kannst in dem Skript nicht sagen, ja, den Key nehme ich oder den Key nehme ich nicht, das erlaubt dir SSHD nicht. Aber du kannst zumindest von 5 Stellen einsammeln und noch beim Nachbarn gegenchecken und noch den Sonnenstand prüfen und dann sagen, bis da. Das ist ja praktisch, aber vorsichtig, komplexer man das macht. Auch Root muss da durch, auch wenn es kaputt ist. Und wenn es dazu führt, dass ich 500 Kilometer fahren muss, dann ist es das nicht wert. Bitte.
Deine Anmerkung mit der Pause von 1800 Sekunden, das Tunnelmatheleiten wird auch ohne Force-Command gehen und nur ein Date mit minus n
zwei. Tatsächlich wird der Tunnel erst beendet, wenn auch der Tunnel nicht weiter benutzt wird. Und die Frage ist, woran er erkennt, dass der Tunnel nicht weiter benutzt wird. Und wenn du irgendwas hast, was Keep-Alives hat, ist das kein Problem. Dann kannst du auch einfach ein Pipe True machen, also einen True ausführen. Aber wenn du etwas hast, was dadurch kommunizieren möchte, was kein Keep-Alive macht, dann nimm lieber Sleep.
Das Keep-Alive macht aber besser mit den SSH-Initialen.
Nee, an der Stelle meine ich nicht. Der SSH muss ja merken, ob der Tunnel noch benutzt wird. Also neuere SSHDs haben jetzt, nein, neuere SSHs haben auch die Möglichkeit, die Tunnel-Forwardings nach einem bestimmten Timeout zu töten.
Okay.
Explizit ist besser als implizit.
Da brauchen wir noch eine Frage, ganz nix.
Ja, bitte. Ja, das habe ich noch nicht aus. Ich bin kein Entwickler, aber kennst du ein Projekt, was das tatsächlich benutzt? GBG ist schwierig, ja. Ja. SSH muss hier natürlich auch und Git an der Stelle immer ein Stückchen voraus sein, bevor das tatsächlich dann verwendet wird. Von daher sind da häufig Features dabei, wo man denkt so, ja, aber wer macht das? Man muss da halt immer 5 Jahre weiterdenken tatsächlich. Deshalb kann ich hier auch den gleichen Vortrag wie vor 7 Jahren halten, bis auf ein paar Ergänzungen. Die Sachen, die seitdem am SSH gemacht worden sind, sind großartig. Auf viele warte ich auch, aber sie betreffen häufig nur sehr wenig Leute. Aber das Feature, dass man SSH-Key im Git signieren kann, davon werden wir, glaube ich, noch mehr hören.
Okay, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank für den Vortrag. Und dann ist das heute der letzte Vortrag gewesen.